Eine der erfolgreichsten deutschen Serien der vergangenen Jahre geht zu Ende. Wir sprechen mit Hauptdarsteller Maximilian Mund. Dazu eine Serie, die euch zum Lachen und zum Weinen bringen wird. Dann verraten wir euch, wie Netflix jetzt sein eigenes Grey's Anatomy starten will. Und zu guter Letzt eine Serie, die als Mix aus Breaking Bad und Big Little Lies gilt. Aber ist sie auch so gut? All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein großes Hallo an alle Streaming-Fans da draußen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur aktuellen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie, ihr habt das eingangs schon gehört und mir gegenüber sitzt natürlich wie immer der liebe Micha. Hallo, ich freue mich, dass du es auch heute wieder hast einrichten können.
Ja, es war sehr, sehr knapp, aber ich habe es geschafft. Hallo Melanie, hi.
Gerade noch zur Tür reingerauscht.
Ja.
Du, wir haben uns ein Thema überlegt für den Einstieg, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, auch gerade im Hinblick auf eine der Serien, die wir heute besprechen. Und zwar wollten wir eingangs mal ein wenig über Triggerwarnungen sprechen und den Sinn und Unsinn, den der ein oder andere dahinter auch sieht, von solchen Meldungen, die am Anfang einer Serie, manchmal auch eines Instagram-Posts gezeigt werden, in denen verraten wird, dass sensible Inhalte zu einem gewissen Thema eben in der Serie oder dem Film thematisiert werden. Genau, Micha, wie stehst du denn dazu, beziehungsweise was bewegt dich an der ganzen Sache?
Ja, du hast ja schon gesagt, es ist sinnvoll. Das ist ja schon mal klar. Der Ansatz kann ich auch total nachvollziehen, aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten, gebe ich ganz ehrlich zu. Es gab ja vor einigen Wochen oder Monaten gab es ja auch mal Schauspieler, die dazu befragt wurden. Unter anderem Dame Judi Dench, eine der großen Schauspielerinnen aus Großbritannien. Und da ging es um Theater und das hat wohl auch im Theater jetzt Einzug gehalten, dass vor den Vorführungen dann bestimmte Warnungen kommen. Und sie war der Meinung von wegen, wenn du zu sensibel bist, und das war jetzt dann auch wertfrei gemeint, ne, dann ist vielleicht dann auch so eine Theatervorführung nichts für dich. Das klingt jetzt krass. Aber ich kann es nachvollziehen, weil du natürlich auch als Künstler auch nicht dir der Möglichkeit beraubt werden willst, zu überraschen. Weder als Autor, noch als Regisseur, noch als Schauspieler. Insofern, ja, ich kann es verstehen, aber ich bin da echt zwiegespalten. Du siehst es eindeutiger?
Ja, ich sehe es eindeutiger, weil es gibt gewisse Themen, die mich auch extrem mitnehmen, wo ich immer so denke, das würde ich gerne vorher wissen, bevor ich da reingehe und in irgendeiner Form mich das halt eben entsprechend triggert. Und ich musste gerade an ein Szenario denken, und zwar habe ich bei einem Filmfest auf der Programmseite vor einiger Zeit, da lief The Room Next Door mit Tilda Swinton unter anderem und Julian Moore.
Ja. Ja.
Der ja eine Krebserkrankung behandelt und das in einem großen Ausmaß, also wirklich diese Entwicklung der Krebserkrankung und natürlich auch die Beziehung der beiden Frauen zueinander. Und ich habe auf einer Filmfestseite eine Kurzzusammenfassung dieses Films gelesen, wo einfach nur stand, zwei Frauen irgendwie die schwierige Zeiten zusammen durchmachen und sich dabei wieder annähern. Und wenn ich auf Basis dessen in diesen Film gegangen wäre, wäre ich, glaube ich, aufgestanden und gegangen als eine Person, die mit dem Thema und mit der Krankheit und mit dem ganzen mit der ganzen Thematik irgendwie nicht so viel anfangen kann, beziehungsweise dadurch extrem getriggert wird, wäre ich, glaube ich, aufgestanden rausgegangen. Und das fand ich sehr nachlässig von den Leuten, die das geschrieben haben, beziehungsweise diese Kurzwahl quasi verfasst haben.
Ja, zumal es ja da auch kein Spoiler ist.
Nee.
Ich habe ja eher so die Gedanken von wegen, Anlass darüber, dass wir darüber sprechen, ist ja auch eine der Serie Dying for Sex. Da ist relativ klar und es steht im Zentrum der Ankündigung, da geht es um eine krebskranke Frau. Bei anderen Sachen ist es halt schwieriger, wenn ich manchmal so Serien sehe und dann steht, bevor die Episode losgeht, die folgende Episode enthält Darstellung eines Suizids zum Beispiel. Und ganz schweres Thema hier zum Einstieg der Folge hier, der Podcast-Episode. Aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich natürlich die ganze Zeit gewartet habe und das kam am Ende der Episode auch als überraschendes Element. Und wenn ich schon darauf eben dann darauf hingewiesen werde, okay, ja, irgendwas mit Selbstmord wird passieren, dann ist das, glaube ich, auch nicht im Sinne der Showrunner.
Ja, das kann ich verstehen und da bin ich durchaus auch bei dir. Ich glaube aber, dass ich da einfach keine Lösung für finden würde. Also du gehst den einen Weg oder du gehst den anderen und du kannst halt keine Zwischenlösung da in irgendeiner Form finden, weil wenn du die Leute schützen willst, musst du es halt so machen. Ich glaube, du kannst einfach als Person, wenn du sagst, Triggerwarnungen sind etwas, was ich überflüssig finde oder wo ich jetzt sage, das brauche ich nicht, dass ich versuche, diese Triggerwarnung am Anfang auszublenden. Weißt du, und wenn ich weiß, dass ich sensibel auf gewisse Themen reagiere, dass ich mich dann eben auf diese Triggerwarnung auch einlasse und die lese und wenn das nicht so ist, versuche ich sie halt zu übergehen. Ich glaube, das ist die einzige Lösung, die in irgendeiner Form da möglich wäre.
Ja, vielleicht bräuchte man wirklich noch mal eine Triggerwarnung für die Triggerwarnung, weil die hat mich wirklich kalt erwischt bei dieser einen Serienepisode. Also das war das Erste, was gezeigt wurde. Ja, vielleicht ist das noch mal eine Stufe davor. Ja.
Ja, super. Nehmen wir die Lösung doch als Lösung an und widmen uns dann der heutigen Folge. Bevor Micha sagt, welche Themen wir alle mit dabei haben, erstmal von mir, wie immer, an euch der Aufruf. Folgt uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder welche Plattform ihr auch immer nutzt. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer erfahrt, wenn wir neue spannende Streaming-Tipps für uns habt. Für euch habt, nicht nur für uns, auch für euch. Genau. Und natürlich Instagram, all you can stream unterstrich Podcast. Da halten wir euch auch über aktuelle Produktionen, die wir thematisieren, auf dem Laufenden. So, und Micha, es gibt einen Grund für das Thema Triggerwarnung bei uns heute und der findet sich nämlich in unserem Programm. Aber so, geh's gerne einmal durch. Was haben wir denn dabei?
Wir starten mit der neuen Staffel des Netflix-Hits How to Sell Drugs Online Fast. Da hast du, liebe Melanie, ja mit dem Hauptdarsteller Maximilian Mund gesprochen und klingst, glaube ich, noch ein bisschen anders als heute. Kann das sein? Wir werden es hören. Dann haben wir, und da kommen wir tatsächlich auf das Eingangsthema zurück, neue Disney Plus Dramedy-Serie Dying for Sex. Wir haben das Medical Drama Pulse bei Netflix und wir haben die Crime-Serie Your Friends and Neighbors bei Apple TV Plus. Ja, wie schon eingangs erwähnt, es geht jetzt zum Start um eine der erfolgreichsten deutschen Streaming-Serien der vergangenen Jahre. Woher ich das weiß, dass es eine der erfolgreichsten Streaming-Serien des Jahres oder der letzten Jahre ist, ist schon Staffel 4. Und Netflix ist ja mittlerweile auch relativ schnell dabei, Sachen zu canceln, wenn es nach den Zahlen nicht so läuft. Also Staffel 4 ist schon mal eine Auszeichnung. Es geht natürlich um How to Sell Drugs Online Fast, geht los am 8. April. Ist ja, um euch nochmal kurz auf den Stand zu bringen, die Geschichte des Schülers Moritz, der mit seinem Kumpel einen Online-Drogenversand aufgezogen hat. Du hast mit Maximilian Mund, der Hauptdarsteller ist, gesprochen. Aber vielleicht holst du uns noch mal kurz ab, wo sind wir geendet in Staffel 3 und wo geht's jetzt weiter in Staffel 4?
Soll ich jetzt kurz noch eine Spoilerwarnung rausgeben? Weil wenn ich jetzt Staffel 3 vorweggreife, ist auch schwierig, wenn Leute da irgendwie noch gucken wollen, oder?
Also Spoiler ist ja nicht gleich Trigger. Und ich habe auch gesehen, es gibt schöne Zusammenfassungen so der bisherigen Staffeln. Ne? Also wer da das zwar gesehen hat, aber schon zu lange her ist. Aber ja, also zumindest, dass du mal sagst, wo wir ansetzen. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, um zu verraten, wie Staffel 3 ausgegangen ist.
Eben, ich glaube, wenn ich jetzt Staffel 4 zusammenfasse, ist das, glaube ich, auch Voraussetzung dafür. Also, wir haben das Ende von Staffel 3 damit begangen, dass Moritz, der auch Mo genannt wird, also die Hauptfigur gespielt von Maximilian Mund, der ja über Jahre hinweg mit verschiedenen Freunden aus seinem Kinderzimmer oder über Monate, ich weiß gar nicht, welchen Zeitraum es umfasst hat, aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen verkauft hat über eine Online-Plattform, dass der dann letztendlich doch in den Knast geht, also für eine gewisse Anzahl an Jahren sich aus der Freiheit verabschieden muss und seine Freunde quasi nach der Schule ins Leben starten, alle irgendwelche Sachen anfangen und er eben erstmal eine Auszeit nimmt. Lass es mich so formulieren. Und da fängt dann natürlich die vierte Staffel dann auch an. Also wir knüpfen an die Zeit an nach diesem, beziehungsweise noch in dem Gefängnis und dann die Zeit nach dem Gefängnis, wo er sich dann eben damit auseinandersetzen muss, was haben alle anderen bisher gemacht? Mein Leben stand auf Stillstand. Auch was hab, also ich, du lässt ja ganz viel aus, wenn du im Gefängnis bist. Also Social Media, wie sich das weiterentwickelt, du kriegst das ja alles überhaupt nicht mit. Und auf einmal gibt es Sachen, die gab es vorher nicht. Seine Schwester ist Influencerin, als er wieder rauskommt, die ist total klein am Anfang noch. Und jetzt ist sie erfolgreiche Influencerin, bringt dem Vater auch super viel Geld damit ein. Lauter solche Sachen, die dann da wirklich ja vonstatten gehen.
Wie viel vom Knastleben sehen wir denn noch? Weil ich stelle mir das total schwer vor, wie jemand wie Moritz da im Gefängnis zurechtkommt. Wie schlägt er sich da?
Ich Ich finde es auch total, total amüsant dargestellt, weil er sitzt da erstmal im Knast und kriegt dann am Anfang auch noch einen Computer reingeschmuggelt, also einen Laptop, und fängt dann an zu zocken mit seinem guten Kumpel Lenny, der ja auch noch eine Rolle spielt. Da kommen wir
Ja.
vielleicht gleich noch drauf zu, was die anderen beiden Charaktere da so machen, die so die Hauptrolle haben. Unter anderem Damian Hardung hat ja auch mitgespielt, der ja mittlerweile den absoluten Durchbruch da mit Maxton Hall hatte. Genau, nee, und wir sehen ihn dann im Knast und dann fängt er da an, noch an zu zocken und überlegt sich dann auch neue Sachen, die man als Business-Idee nach dem Gefängnis dann machen könnte. Und dann fliegt das halt auf mit dem Laptop und dann hat er auf einmal gar keinen Laptop mehr. Und dann, ja, was macht man? Man macht ein bisschen Sport und sitzt da und hofft, dass diese Zeit einfach irgendwann vorbei ist.
Also Mo hat die Zeit genutzt, um ein besserer Mensch zu werden. Vielleicht, lassen wir mal offen. Und seine Freunde haben viel an Moritz gedacht oder was haben die so getrieben?
Ja, die haben natürlich in den 4 Jahren auch an Moritz gedacht, aber haben natürlich auch den Start ins Leben gewagt. Also denn Damian Hardung hat, die hatten ja so ein Business vorher am Laufen und der hat das weiterentwickelt, sehr zum Unfrieden von Mo, der das gar nicht so cool findet, als er wieder rauskommt und das, was er als Idee hatte, plötzlich ein riesiges, gigantisches Start-up ist, mit dem Dan mittlerweile auch sehr, sehr viel Geld verdient und in dem sein anderer Freund Lenny mittlerweile angestellt ist und quasi für Dan arbeitet. Das findet Mo überhaupt gar nicht cool, weil eigentlich das ist das Leben, was er gerne hätte führen wollen. Lenny hat mittlerweile auch ein Kind. Also sie sind sogar noch eine Stufe weiter mittlerweile. Und seine Freundin bzw. Ex-Freundin, gespielt von Lena Klenke, ist auf dem Weg, Journalistin zu werden oder hat den Traum, Journalistin zu werden. Und so gehen sie halt alle in unterschiedliche Richtungen mittlerweile.
Ist denn tatsächlich dann Staffel 4 auch wirklich das Ende oder haben Sie sich da noch so eine Hintertür offen gehalten, die Macher?
Es ist das Ende, das Ende. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich die letzten Folgen noch nicht gesehen habe, weil ich mir das auch noch ein bisschen aufsparen wollte und das nicht so direkt durchbingen. Aber es ist das Ende. Also das kann ich sagen. Ich habe abseits des Gesprächs mit Maximilian Mund auch noch mit ihm darüber geredet und es ist das Ende, ja.
Der Trailer sah sehr actionreich aus. Kannst du das unterschreiben?
Ja, also ich finde ehrlich gesagt, actionreich waren die Staffeln ja alle in gewisser Hinsicht sehr, sehr turbulent erzählt. Die haben ja komplett abstruse Sachen gemacht, sind dann von irgendwelchen anderen Drogenbossen immer wieder bedroht worden. Da sind Leute ums Leben gekommen. Bjarne Mädel ja damals, auch
Ja,
in Staffel 1, der auch
Huber,
noch mit
ja.
dabei war. Buba, über den es dann ja auch noch einen separaten Film gab. Also turbulent war das alles und da schließt jetzt die neue Staffel auch wieder ein. Und was ich ganz spannend fand, das habe ich auch Maximilian Mund gefragt, weil das ist ja eine Geschichte, die sehr, sehr auf soziale Medien auch ausgelegt ist, basiert ja auch auf einem realen Fall. Das ist natürlich was meiner Meinung nach irgendwie auch schnell altert, weil soziale Medien verändern sich ja so wahnsinnig schnell und dementsprechend ist das, was heute hip ist, morgen vielleicht schon wieder total uncool. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, inwieweit das tatsächlich altert oder ob das vielleicht auch zeitlos ist in irgendeiner Form.
Also auch vorbehaltlich der letzten Folge, die du noch nicht gesehen hast, ein würdiger Abschluss für die Serie?
Ich habe mich sehr auf diese Staffel gefreut, weil ich die Staffeln davor auch durchgesuchtet habe. Und nach allem, was ich bisher gesehen habe, ein paar Folgen waren es dann ja schon, finde ich, dass es definitiv ein würdiger Abschluss ist, weil es behält den Stil bei, den die Staffeln davor schon hatten. Und man ist ja immer erstmal skeptisch, wenn man hört, sie packen da jetzt noch einen drauf, obwohl das eigentlich nahezu abgeschlossen war und sie das ja eigentlich auch nicht machen wollten. Aber sie haben die Figuren weiterentwickelt, sie haben das geschafft, denen neue Charaktereigenschaften irgendwie beizugeben, die aber authentisch wirken gleich. Gleichzeitig und haben es auch geschafft, diesen Social Media Aspekt irgendwie noch mal auf eine weitere Ebene zu führen. Und ich habe mich sehr über das Wiedersehen gefreut mit den Charakteren und ich glaube, das wird dem ein oder anderen Hörer da draußen auch so gehen.
Super, dann hören wir mal rein in dein Interview mit Maximilian Mund.
Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen bei All You Can Stream, Maximilian Mund. Hallo.
Moin, hallo.
Hallo, es geht um die vierte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Und ich fand es jetzt total spannend. Mo ist ja ein absoluter Computer- und Business-Nerd. Vor allem möchte jetzt schon im Gefängnis quasi direkt was Neues starten. Wie viel davon steckt denn jetzt auch in dir? Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, was da in ihm vorgeht?
Nö. Also, wenn es um Business-Ideen geht oder ein Geschäft aufzuziehen, da bin ich wirklich die falsche Person. Ich bastel gerne oder habe meine kleinen handwerklichen Projekte oder renoviere gerne, aber wenn es so um digitale Shop bauen oder sowas geht, da bin ich wirklich schlecht. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt schon irgendwie alles. Also dann nochmal auf eine Idee gekommen, was wahnsinnig revolutionär ist, was die Menschen wirklich brauchen. Ich gucke sehr gerne die Hülle der Löwen manchmal ab und zu. Und manchmal gibt es dann noch so, boah, smart, krass, wie sind die darauf gekommen? Aber viel davon ist auch, wenn man so, ja, das haben wir jetzt ja aber schon 15 Mal gesehen. Das ist jetzt nur irgendwie mit einer anderen Legierung oder eine andere Farbe das Produkt. Von daher sind wir uns da sehr, sehr fern, sind wir da sehr fern voneinander.
Sind jetzt 4 Jahre vergangen seit der dritten Staffel und es ist im Grunde der gleiche Zeitraum, der auch in der Serie vergangen ist. Magst du uns da einmal mitnehmen? Wo steht Mo jetzt zu Beginn der vierten Staffel und wie hat ihn die Zeit im Gefängnis auch geprägt?
Ja, Moritz war jetzt 4 Jahre im Gefängnis. Er konnte seine Haftstrafe ein bisschen verringern. Warum, das werdet ihr sehen. Und ja, eigentlich ist Moritz genau da stehen geblieben, wo er angefangen hat. Moritz hat ein paar mehr Liegestütze gemacht und kann jetzt auch Sit-ups und hat einen neuen besten Freund im Gefängnis kennengelernt. Aber als er aus dem Gefängnis rauskommt, merkt er, dass alle erwachsen geworden sind, dass sie Familie gegründet haben, dass sie im Job, mitten im Job stehen schon, dass sie Forbes 30 under 30 sind, dass sie ganz schön viel Geld verdient haben mit seinen Ideen und er ist allein und soll jetzt in der Sparkasse in Rinseln anfangen zu arbeiten. Ja, also es ist ein sehr frustrierender Start für Moritz, aber das lässt er natürlich nicht auf sich sitzen.
Die dritte Staffel, so habe ich das damals wahrgenommen und wahrscheinlich war ich nicht die Einzige, sollte ursprünglich das Ende sein oder zumindest hat es sich so angefühlt, als wäre es das Ende. Was hat denn jetzt den Ausschlag gegeben zu sagen, okay, wir machen doch noch eine vierte Staffel, uns ist der Stoff noch nicht ausgegangen?
Tja, wer weiß, ich glaube, die Le Leute haben sich auch danach gesehnt. Ich habe das Gefühl, die Leute reden immer noch über How to Sell Drugs, was verrückt ist nach 4 Jahren. Ich werde immer noch auf der Straße erkannt und wegen dem Projekt angesprochen. Und ich glaube, es war einfach ein toller Erfolg in Deutschland. Und Netflix will natürlich auch gerne Sachen produzieren, wenn sie nicht aus Amerika kommen, die auch in den Regionen gut funktionieren, die irgendwie deutsche Geschichten erzählen, die mit deutschem Humor überzeugen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und dass es dann auch noch international funktioniert, ist natürlich doppelt toll irgendwie.
Auf den Punkt möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber vorher erst nochmal eine andere Sache. Wie ist das, wenn du die Drehbücher bekommst nach Hause, bevor diese Staffel losgeht? Ist man dann selber auch so ein bisschen skeptisch und denkt, wir hatten jetzt 3 so geile Staffeln, wer weiß, was sie sich jetzt für die vierte haben einfallen lassen, mal sehen, ob wir das Niveau aufrechthalten können oder warst du da von Anfang an, das wird gut?
Na, ich hatte natürlich Schiss. Ich hatte auch Angst, dass es so ein bisschen eine Karikatur wird von den letzten 3 Staffeln. Was macht man denn jetzt 4 Jahre später? Ich habe das Gefühl, ich kenne die Figuren viel besser jetzt einfach nur vom Gucken von den Staffeln, als dass sie noch in mir drin sind. Wie schaffe ich das, die Figur wieder authentisch hochzuholen und die 4 Jahre älter lassen werden, sag mal, 4 Jahre altern lassen zu haben? Und dann habe ich die Drehbücher gelesen und war so, ja. Ja, das macht Sinn. Natürlich, so würde das passieren nach 4 Jahren. Und es sind dann manchmal auch ganz einfache Konflikte, die aber total Sinn machen und dann am Ende riesige Katastrophen auslösen in den Gefühlen der Figuren. Und deshalb hatte ich total Spaß, das zu lesen und war auch total fasziniert, was sie sich wieder ausgedacht haben, in was für eine Scheiße Moritz da wieder reinrutscht.
Das basierte ja ursprünglich mal ganz lose auf einem realen Fall. Und ich habe da jetzt nochmal reingelesen, was da jetzt eigentlich der aktuelle Stand ist. Und der war ja auch im Gefängnis, ist dann irgendwie wieder rausgekommen und ist dann wieder verurteilt worden. Wie viel habt ihr denn da jetzt wieder mit reingenommen? Oder ist das jetzt wirklich einfach nur noch in den Köpfen der Autoren entstanden, dass sie die Geschichte weitererzählt haben?
Ja, ich glaube, das Einzige ist, dass Moritz wie der echte Maximilian im Gefängnis war, rausgekommen ist und nicht aufgehört hat, Scheiße zu bauen.
Okay.
Und jetzt für seine Fehler wieder bestrafen oder zumindest Verantwortung übernehmen muss. Aber der Rest ist wirklich der freien Fantasie der Autorinnen entsprungen.
Ich habe mir damals, als die Serie rausgekommen ist, die Frage gestellt. Social Media spielt ja eine ganz, ganz große Rolle da drin. Und das ist ja auch optisch sehr, sehr toll damit verknüpft, also sehr, sehr geschickt aufbereitet. Jetzt ist aber Social Media etwas, was sich sehr, sehr schnell verändert. Auch jetzt in unserem alltäglichen Leben und so weiter und so fort. Gefühlt jede Woche, jeder Monat ist irgendwas Neues da. Da habe ich mich damals gefragt, wie gut altert so eine Serie? Weil das ja im Grunde, wenn das dann so schnell von gestern wirkt, ja gar nicht so produktiv ist. Wie würdest du das beschreiben? Wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, das funktioniert genauso gut?
Ich glaube, das Coole ist dadurch, dass wir jetzt auch 4 Jahre später sind und wenn man sich jetzt die ersten Staffeln anguckt, kriegt man direkt so einen Nostalgiefaktor. Ach, so sah Instagram mal aus, so wurden die Likes gemacht. Ja, Memes auch von Katzen, das macht ja heutzutage keiner mehr. Aber das war damals, Grumpy Cat war irgendwie iconic und man fühlt sich einfach nur zurückversetzt in seine Jugend, als Grumpy Cat noch iconic war und dieser Shiba Inu-Hund, der irgendwie so Side-Eye macht. Und man ist, ach ja, irgendwie damals. Also ich glaube, es ist schön, es ist so, das festzuhalten, wie sah das mal aus, das ist fast wie so. Ah, wie kann man das beschreiben? Wieso Kulturgut? So sah Social Media mal aus und sieht es heute aus und so hat sich das entwickelt. Und das ist mit ganz vielen Erinnerungen und Gefühlen verknüpft. Und ich mag das eigentlich, dass man da nicht immer up to date sein kann. Und damit spielen wir ja auch in der vierten Staffel. Dann gibt es schon manche Wörter oder Geschäfte wie Flink oder Getir, die es jetzt gar nicht mehr gibt, wenn die Staffel rauskommt. Und ich glaube, die haben dann auch ganz smart damit gespielt, dass das schon so foreshadowed wird.
Ich wollte gerade sagen, er greift es ja auch inhaltlich ein bisschen auf, zum Beispiel am Charakter der Schwester, die da ja auch eine zentrale Rolle spielt, dass sie da auch den Wandel der Zeit irgendwie so ein bisschen mit einfließen lässt.
Voll.
Wie ist das für dich gewesen? Du hast vorhin schon gesagt, das war eine große Netflix-Serie, es war auch eine internationale Produktion natürlich. Inwieweit öffnen sich da für einen selber als Schauspieler möglicherweise auch andere Türen, als das jetzt bei kleineren Produktionen oder auch bei deutschen TV-Produktionen eben der Fall ist? Weil eine Aufmerksamkeit ist ja automatisch da.
Voll. Also, ich habe auf alle Fälle viele Leute kennengelernt dadurch auch. Es ist auch verrückt, wenn man mal im Ausland erkannt wird. Ich habe jetzt auch ein amerikanisches Management durch diese Serie bekommen. Ich habe bei Gran Turismo mitgespielt, so eine deutsche, amerikanischen PlayStation-Verfilmung. Steht wohl dieses Jahr auch ein weiteres internationales Produktion an, eine weitere internationale Produktion an, auf die ich mich sehr freue. Also, das ist schon ein krasser Türöffner, in so einer Serie mitzuspielen. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr, dass man zu einem One-Hit-Wonder wird, wenn etwas so erfolgreich ist und wenn eine Figur so stilisiert ist und so ein Charakter ist und alle sofort an den denken und Leute auch denken, ich wäre das wirklich, oder man auf der Straße nach Drogen gefragt wird. Man ist, na, das ist nur eine Rolle, ich bin Schauspieler. Natürlich sehnt man sich auch danach, wann ist denn das nächste Projekt, was eine ähnliche Größe erreicht, dass die Leute einen dann damit verbinden. Ja, aber das wird alles kommen und ich freue mich einfach überhaupt, bei How to Sell Drugs gew dabei gewesen zu sein und das spielen zu dürfen. Und ich habe das Gefühl, ich durfte jede Staffel was Neues machen und mit der Rolle wachsen und wurde in weitere Scheiße reingeritten als Moritz, was einfach so viel Spaß gemacht hat, auch das auszubaden. Deshalb, ja, mal gucken, was kommt.
Die Figuren sind ja alle in so einer Übergangsphase. Du hast es eingangs schon gesagt, dieses Erwachsenwerden, es sind 4 Jahre, es ist viel passiert. Diese Eingangsszene am Anfang hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie so ein Klassentreffen, wo gegenüber Mo jetzt irgendwie mal gezeigt wird, wer hat was erreicht und so weiter. Und gleichzeitig sind ja alle irgendwie in so einer Findungsphase auch noch. Wo will ich hin? Wo kann ich möglicherweise jetzt auch noch hin? Und jetzt mal, wenn du auf deinen eigenen Werdegang als Schauspieler blickst, wie war das für dich? Wusstest du sofort, ich will diesen Weg einschlagen? Oder gab es für dich auch so Momente, wo du gedacht hast, vielleicht kommt auch noch irgendwas anderes in Frage?
Also ich habe ja angefangen, Kunst zu studieren und dachte, vielleicht werde ich auch Fotograf oder arbeite in einem Fotostudio oder mache was mit Film, trotzdem aber hinter der Kamera und habe mich darauf auch irgendwie schon vorbereitet. Eigentlich wollte ich immer Schauspieler werden, aber ich wusste auch, dass es voll schwierig ist und wenn man auch aus einer Familie kommt, die nichts damit zu tun hat und überhaupt keine Kontakte hat und überhaupt erstmal da reinzukommen. Was natürlich dann aber auch toll ist, dass Netflix viel auch unbekannten Talenten eine Chance gibt. Also vor How to Sell Drugs waren vor allem Danilo und ich ja komplett unbekannt und hatten noch kaum was gemacht. Danilo war mal ein Pfefferkorn, wo wir auch mal zusammen gespielt haben. Ich habe auch mal einen Kinofilm vorher gemacht oder mal bei Notruf Hafenkante mitgespielt, aber in so einer Dimension haben wir noch nie mitgemacht. Und das war schon toll zu merken, dass die Bock haben, auch Leute zu entdecken und denen eine Chance zu geben. Ja, und ich bin sehr froh, dass das passiert ist, weil ich sehr, sehr glücklich bin, den Beruf gerade ausüben zu dürfen.
Maximilian Mund, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Jetzt kommen wir zu der Serie, die unsere Eingangsthematik ja sehr massiv beeinflusst hat. Es geht um Dying for Sex. Es sind 8 Folgen, die ab sofort bei Disney Plus verfügbar sind. Und es steckt schon ein bisschen im Titel, dass es ein tragisches Thema ist, um das es geht. Aber Micha, du kannst das jetzt noch mal ein bisschen genauer ausführen. Was ist denn der Inhalt von Dying for Sex?
Es geht um Molly, die ist Anfang 40 und hat vor wenigen Jahren ist an Brustkrebs erkrankt. Und seitdem hat die Beziehung zu ihrem Mann Steve sehr gelitten. Also es gibt keine Intimität mehr, es gibt keinen Sex mehr. Und Molly findet, ihr Mann nimmt sie nicht mehr wirklich als Frau wahr, sondern immer noch als Patientin. Also er kümmert sich um sie, aber die Gefühle, die romantischen Gefühle sind zumindest von seiner Seite aus weg. Und nun ist der Krebs zurück und hat sogar gestreut und es ist unheilbar. Also für sie steht fest, sie hat nur noch eine begrenzte Zeit und weiß nicht, wie lange, kann ja auch kein Arzt sagen. Sie nimmt das aber zum Anlass, zu überlegen, was sie wirklich will im Leben. Und sie kehrt Steve den Rücken und macht sich auf, neue Erfahrungen zu machen, insbesondere sexuelle Erfahrungen. Also ein auf ihrer Bucketlist steht der erste Orgasmus mit einer anderen Person. Und sie meldet sich bei einer Dating-App an und dann geht es so weiter.
Es ist eigentlich so auf den ersten Blick irgendwie was so gar nicht zusammenpasst, ne? Weil man denkt, so, das ist sehr, sehr dramatisch, aber es klingt auf der anderen Seite auch wahnsinnig lustig. Das basiert jetzt auf einer wahren Geschichte, habe ich gelesen. Also es gibt diese Person wirklich, die hatte auch einen Podcast. Kannst du da zu der Vorlage mal was sagen, was da eigentlich hinter steckt?
Es gab einen mehrteiligen Podcast, der wurde gestartet von ihrer Freundin. Also die Person, um die es geht, ist Molly Cocken. Und die hatte eine Freundin Nikki und die hat die Geschichte ihrer Freundin erzählt, eben diese Erkrankung und auch diese Reise, diese emotionale Reise, auf die sie es dann gemacht hat und eben tatsächlich diesen Weg eingeschlagen hat, nochmal das Leben voll auszukosten, auch sexuell, und hat das in diesem Podcast erzählt, der dann auch sehr bekannt wurde. Und jetzt wurde es adaptiert von zwei auch renommierten Drehbuchautoren, die unter anderem vorher Only Murders in the Building und The Dropout gemacht haben mit Amanda Seyfried. Und ist natürlich schon auch nah dran an diesen Erlebnissen, die in diesem Podcast geschildert werden.
Ich habe es gerade schon gesagt, es ist sehr viel Drama, es ist aber auch Comedy. Es ist immer so eine Gratwanderung, finde ich, wenn du diese beiden Themen versuchst, irgendwie miteinander zu vereinen. Wie gelingt das jetzt in dem Fall? Ist es wirklich so, dass du sagst, es ist wirklich mehr dramatisch und dann werde ich kurz mit irgendwie Comedy da wieder rausgeholt? Oder ist es wirklich so episodenweise, dass man sagt, es ist jetzt dramatisch und jetzt ist es wieder ein bisschen witziger?
Ich habe mich ja auch schon gerade so ein bisschen schwer getan bei der Zusammenfassung. Das ist halt unheimlich schwer, das so ein paar Sätzen zu erzählen, ohne dass es irgendwie merkwürdig klingt. Und eigentlich dürfte diese Serie auch nicht funktionieren, weil ich finde, dieses Thema Bucketlist ist so ein bisschen durch, auch wenn es natürlich eine reale Vorgeschichte gibt. Das macht es natürlich authentisch. Aber diese Geschichte von jemand droht zu sterben und erfüllt sich noch seine größten Wünsche, hat man schon öfter gesehen, finde ich, auch im Kinofilm. Dann ist es ein 30-Minuten-Format. Bin ich ja immer großer Fan von, kommt ja meinen Sehgewohnheiten sehr, sehr entgegen, die ich schon öfter erwähnt habe. Allerdings ist das natürlich dann schwierig, wenn du so ein dramatisches Thema hast, dann eben dir nicht eine Stunde Zeit zu nehmen für eine Episode. Und ich habe selten eine Serie gesehen, wo es so schnell zwischen Tragödie und Humor hin und her geht. Und das Verrückte ist, es funktioniert. Also diese, gerade was auch mit der Hauptfigur zusammen hängt. Michelle Williams spielt die wirklich super gut. Und sie ist keine Heilige, diese Figur, was ja auch so die große Gefahr ist, ne? Dass du jemanden eben durch dieses natürliche Sympathie oder diese Mitleid von jemandem, der so einen Schicksalsschlag bekommt, dass du dann eben mit dem völlig an Bord bist und ja, dass du dann jemanden hast, der eben einfach besser ist, als es jede reale Person wäre, ne? Aber sie ist wirklich keine Heilige, ne? Sie hat ihre Widersprüche und sie ist auch impulsiv und du gehst aber trotzdem den Weg mit ihr mit und das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen.
Michelle Williams hat mich ehrlich gesagt auch fast ein bisschen überrascht, weil ich die immer so mit den großen Kinorollen in irgendeiner Form auch verbinde. Und sie jetzt in dieser Serie zu sehen, war für mich einfach erstmal irritierend, wo ich so dachte, okay, wie haben sie die jetzt in das Projekt geholt? Weißt du da irgendwie was?
Nee, das weiß ich nicht, aber lustigerweise, und das ist mir auch entfallen, weil ich habe es damals nicht wirklich geschaut, aber sie kommt ja eigentlich aus dem Fernsehen. Also Dawson's Creek war ja so eine Teenie-Serie, was war das, glaube ich, 2000er, 90er sogar,
Vor meiner
Also
Zeit.
vor deiner Zeit. Ich habe es auch nicht geschaut. Wenn, dann würde ich es jetzt nicht zugeben. Nee, es war, sie hatte auf alle Fälle Wurzeln und dann wurde sie natürlich die Kinoschauspielerin, die dann auch wirklich eher die dramatischen Sachen gemacht hat. Zuletzt The Fablemans, diese Steven Spielberg-Biopic-Geschichte, wo sie dann auch so die künstlerische Mutter gespielt hat. Insofern war für mich eher das Überraschende nicht, dass sie in der Miniserie mitspielt, weil das tatsächlich nach 8 Folgen hier vorbei ist, sondern dass sie eben eher in diesen Comedy-Bereich geht. Und Comedy ist auch das falsche Wort. Es ist wirklich eine dramatische Geschichte, die mit viel Humor erzählt wird. Und da war ich eher überrascht. Aber so eine tolle Schauspielerin, dass sie auch das wirklich mühelos meistert.
Dann lass uns doch jetzt abschließend noch mal kurz eine Meinung äußern. Es klang jetzt schon so durch, dass du die Serie durchaus sehenswert fandest, um es so zu formulieren. Wie hat's dir gefallen? Wem würdest du sie vor allem weiterempfehlen? Weil es ist ja schon auch ein spezielles Thema.
Es ist ein spezielles Thema und ist auch einer der Gründe, warum ich es mir privat wahrscheinlich nicht angeschaut hätte, wenn ich nicht durch diesen Podcast verpflichtet wäre, manche Sachen zu schauen, durch dich verpflichtet werde, diese Sachen zu schauen.
Ich habe ja
Es
anfangs
ist,
gesagt, das sind auch Streaming-Tipps für uns, weißt du? Es ist nicht
ja,
nur
auf
für
alle
die Leute
Fälle,
da
also
draußen, sondern auch für uns.
da sind wir denn unsere besten Kunden. Ja, weil, also zum einen, weil Krebs ist auch ein super ernstes Thema und da hat man vielleicht auch nicht jeden Abend Bock drauf, sich das auch nochmal fiktionalisiert anzuschauen, insbesondere wenn man weiß, das basiert auf einer wahren Geschichte. Dann habe ich auch die Serie von dem, was ich wusste, sie auch eher als weibliche Serie mit einer weiblichen Zielgruppe wahrgenommen, was vielleicht auch stimmt, aber hat sich bei mir überhaupt nicht dazu geführt, dass ich da mich nicht abgeholt gefühlt habe. Ganz im Gegenteil, also ich konnte mich da sehr gut reinversetzen. Ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, der sagt, ich lasse mich darauf ein, weil, wie gesagt, es gibt auch so viel Humor dabei, dass du selbst in den ernsten Szenen oder nur ein paar Sekunden später so absurde Situationen hast, wo du denkst, das können die jetzt nicht wirklich machen, dass jemand im Behandlungszimmer sitzt und dann irgendwelche eindeutigen Nachrichten oder sogar Bilder von der Dating-App bekommt, wo er sich gerade oder wo sie sich gerade kurz vorher angemeldet hat. Aber es wird so unheimlich schön gebrochen und du hast auch immer wieder ihren inneren Kommentar, was sie gerade denkt, während sie was anderes sagt. Und vielleicht nur um eine, wo wir heute das Thema Triggerwarnung haben, für diese Serie solltet ihr nicht prüde sein, weil es geht viel um Sex. Es wird sehr, sehr explizit in Wort und Bild. Aber es wird nie, das kann ich wirklich versprechen, es wird nie vulgär oder geschmacklos.
Ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen, und zwar ist Dying for Sex ab jetzt bei Disney Plus verfügbar.
Sie zählt zu den absoluten Klassikern unter den Seriengenres. Es geht um die Krankenhausserie. Neueste Vertreter heißt Pulse oder Pulse. Darüber werden wir vielleicht noch später sprechen. Ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Also Melanie, dein Thema. Krankenhaus, okay, aber wo und wer und was und wieso überhaupt?
Wieso überhaupt? Das ist eine gute Frage. Weiß ich auch nicht. Müssten wir jetzt mal Netflix stellen, die Frage. Also, man muss ja dazu sagen, wir hatten ja neulich erst Krank Berlin bei Apple. Da waren wir ja auf der Schiene schon unterwegs, sage ich jetzt mal. Und Krankenhausserien sind halt was immer funktioniert. Und wir kennen natürlich alle in irgendeiner Form Grey's Anatomy, was ja seit über 20 Jahren extrem erfolgreich läuft. Auch bei Disney Plus, da kommt ja auch demnächst die 21. Staffel. Lass mich lügen, ich glaube, es ist die 21. Staffel.
Krass, ne?
Das ist wirklich krass, ein absoluter Dauerbrenner. Gibt es noch mehr ähnliche Formate von? Und ich glaube, dass viele Leute das Format Krankenhausserie einfach sehr, sehr lieben. Und jetzt hat sich Netflix gedacht, ja, also wenn die das können, dann können wir das auch. Und dann legen wir jetzt einfach mal unsere eigene Krankenhausserie nach. Und in Pulse geht es um ein Traumazentrum in Miami, wo eben exakt das gleiche Konzept, was auch in Serien wie Grey's Anatomy eben aufgegriffen wird, auch wieder stattfindet. Du hast ganz viele Struggles unter den Ärzten, so Liebschaften unter den Ärzten und natürlich in jeder Folge spezielle Fälle, die dann auch die Leute, die da arbeiten, eben an ihre Grenzen bringen. Bei Pulse ist es jetzt zum ersten Beispiel in der ersten Folge ein Hurricane, der über Miami zieht, wo du natürlich automatisch, die wissen schon vorher, da kommen jetzt ganz, ganz viele Opfer rein und sind darauf vorbereitet und trotzdem ist es eine absolute Ausnahmesituation. Situation, die da stattfindet. Und im Fokus steht zum Beispiel eine junge Ärztin, die eine Liebschaft mit ihrem direkten Vorgesetzten quasi, also nicht direkt vorgesetzt, aber schon ein bisschen vorgesetzt, hat, was das Ganze gleich in der ersten Folge so ein bisschen ins Rollen bringt, weil der dann abgesetzt wird, weil das nämlich nicht erlaubt ist und sie dann diese Position letztendlich bekommt. Und da ist schon ein bisschen Drama dann vorprogrammiert.
Und dieser Hurricane ist dann Thema der ersten Folgen. Das ist genau. Jetzt nicht so, dass das in Echtzeit diese ganzen Folgen während dieser Nacht oder sowas spielen.
Das ist jetzt in der ersten Folge auf jeden Fall das zentrale Thema. Und was ich ganz spannend fand, war den Beginn der ersten Folge, wo du dann direkt einen Schulbus hast oder einen Bus hast, der wirklich dann irgendwie über eine Brücke rüber und dann ins Wasser fällt und du quasi erstmal so kurz die Beziehung zu den Leuten in dem Bus aufbaust und dann geht das gleich höchst dramatisch los. Und du bist sofort mittendrin und in dem ganzen Chaos drin. Es ist halt ein Konzept, das kennen wir, ne? Also so fangen in der Regel Krankenhausserien an. Du bist bei den Leuten, die demnächst in diesem Krankenhaus zu finden sind. Also du weißt schon von vornherein, was das Schicksal von den Leuten sein wird.
Das ist ja wirklich auch ein Genre, wo man sich auch wirklich erklären kann, warum das so beliebt ist, ne? Also in allen Ländern, weil du, und das hatte ich noch von Krank in Berlin, was der Showrunner gesagt hat, ne? Nirgendwo hast du halt, dass die Fälle und die Geschichten zur Tür reinkommen. Ne? Du kannst dein ganzes Ensemble an einem Ort lassen, was natürlich auch produktionstechnisch immer ideal ist. Du hast also eine feste Location und dann kommen halt die Leute rein mit den unterschiedlichsten Gebrechen, Verletzungen, Krankheiten und so. Also schon nachvollziehbar.
Aber auch in dem Fall, um auf deine Eingangsfrage dann nochmal einzugehen, also dieser Hurricane bringt natürlich einiges an Drama mit sich und das zieht sich dann auch ein bisschen. Also es fängt in der ersten Folge an, aber sie können das nicht abarbeiten und es zieht sich dann ein bisschen, ja.
Grey's Anatomy ist natürlich die naheliegende Referenz in dem Genre, gerade wenn man weiß, über 20 Staffeln, ich glaube, soweit, weiß gar nicht, ob es in der Neuzeit Serien gab, die mehr Staffeln hatten, vielleicht Navy CIS oder sowas, aber ansonsten ist es ja eher so Animationsserienbereich. Die Darsteller von Grey's Anatomy waren relativ unbekannt vorher. Gibt es jetzt hier bei Pulse Leute, Gesichter, die man kennen könnte?
Also die Hauptrolle von dieser jungen Ärztin, die dann befördert wird, wird gespielt von Willa Fitzgerald, die unter anderem bei Reacher auch schon länger jetzt mit dabei ist. Die könnte man kennen, also es ist jetzt kein unbekanntes Gesicht, lass es mich mal so formulieren. Und der Mann, mit dem sie eben etwas hat, am Anfang wird gespielt von Colin Woodell, der jetzt unter anderem in The Flight Attendant mitgespielt hat. Also man kann die Leute kennen, aber das sind jetzt keine gigantischen Namen, die sie da besetzt haben. Also das ist tatsächlich dann so ähnlich wie bei Grey's Anatomy, wenn man da eine Parallele ziehen möchte.
Ich finde so die Grundsatzfrage, die man sich als Macher stellen muss, wenn man so eine Serie macht, ist, wie viel spielt wirklich im Krankenhaus? Wie viel geht es um die Fälle? Und wie viel Privatleben ist dabei? Wie ist so die Balance bei Pulse?
Also bislang spielt das meiste im Krankenhaus. Also es ist wirklich der Fokus der ganzen Sache ist gerade das Krankenhaus und du hast halt wirklich, also Grey's Anatomy lässt grüßen, du hast wirklich das Kernkonzept, was bei diesen Sachen halt meistens der Fall ist. Du siehst, wie die auf ihre Fälle zulaufen und wissen, das und das ist Thema und nebenbei kommen dann immer so ein paar Sprüche in Richtung XY von wegen, ja, letzte Nacht war das und das und bist du sicher, dass das nicht irgendwie Ärger mit der Chefin bringen könnte und stellst du unsere Freundschaft gerade irgendwie über deine Karriere? Lauter solche Sachen, was natürlich, das muss man immer dazu sagen, bei Ärzten ist natürlich der Fokus ist auch ganz klar das Krankenhaus und gerade in diesen jungen Jahren, wo du ja gefühlt nichts anderes machst als arbeiten, spielt sich halt dein gesamtes Leben in dem Krankenhaus ab und auch dein Privatleben in dem Krankenhaus mit den Leuten drumherum. Und das haben sie da schon sehr zielsicher eingefangen. Aber sie erfinden das Rad nicht neu, ne? Also man muss schon sagen, das hat man auch woanders schon mal gesehen und ich kann jetzt nicht sagen, dass es in dieser Serie besser ist, als man es woanders schon gesehen hat.
Als bei In aller Freundschaft zum Beispiel oder Praxis Bülowbogen oder Schwarze Klinik.
Landarzt, also da gibt es ja alle möglichen Sachen auch im deutschen TV, die da auch schon das Konzept ganz gut abgegriffen haben und auch ja auch schön erzählt haben. Aber wenn du jetzt auf solche Formate eingehst, wie beispielsweise In aller Freundschaft, ich glaube, das, was die Leute daran so fasziniert, ist, du guckst das und du siehst das Drama, du weißt aber, im Zweifel geht es am Ende gut aus. Ich glaube, bei In aller Freundschaft sterben vielleicht mal, wenn es hochkommt, ich weiß es nicht, vielleicht 2 Leute im Jahr. So, okay. Wenn überhaupt. Also in der Regel geht das gut aus oder du siehst es nicht, wenn es schlecht ausgeht.
Obwohl, das kannst du dir eigentlich dann als internationale Serie und den Anspruch hat ja Netflix dann auch immer, ne, kannst du dir eigentlich gar nicht leisten, ne, dass das dann zugeschönt und geglättet ist.
Eben, ich glaube, das ist dann halt auch der Unterschied, wenn du das deutsche TV da vergleichst mit den Streamern. Ich glaube, die setzen da schon deutlich mehr auf Dramatik und deutlich mehr auf dieses Potenzial, was es halt auch hat, wenn du da das Drama drin hast und die Leute so davor sitzen und mitfiebern, während es glaube ich, beim deutschen TV auch abends so ein bisschen ist, ich will den Tag ausklingen lassen und zwar gemütlich ausklingen lassen in irgendeiner Form.
Ich hatte ja bei Puls noch nie Hoffnung, weil ich gesehen hatte, dass einer der Macher Carlton Cuse ist und der hat vorher so Hitserien gemacht wie Bates Motel und Lost vor allen Dingen, was ja schon so eine kleine Revolution war und eine Sensation im Serienbranche vor knapp 20 Jahren. Ist die Hoffnung berechtigt, dass es dann so ein bisschen auch ein bisschen komplexer wird oder würdest du sagen, okay, das ist wirklich jetzt eher eine Krankenhausserie von der Stange, die ja trotzdem gut gemacht sein kann, handwerklich?
Also ich persönlich, nach dem, was ich bisher gesehen habe, würde sagen, es ist eine Krankenhausserie von der Stange, die aber, das hast du gerade schon schön zusammengefasst, es durchaus gut gemacht ist. Und solche Sachen können ja dennoch Spaß machen. Also du hast Charaktere, mit denen du mitfieberst, wo du sagst, sie sind sympathisch, ich mag die, ich möchte wissen, wie es mit denen weitergeht. Und ich kann mir das gut angucken. Aber du musst jetzt nicht erwarten, dass das Genre hier neu erfunden wird und die da revolutionäre Dinge hinzufügen, die es in der Form noch nicht gegeben hat. Das wird nicht passieren oder es passiert nicht. Es ist wirklich so das Gefühl, Netflix hat sich gesagt, wir wollen jetzt das Genre Krankenhausserie auch mal bedienen. Wir wollen einen Gegenpol machen eben zu Disney und vielleicht auch Grey's Anatomy und wollen da jetzt auch mal was Eigenes entwickeln. Aber ich finde nicht, dass sie da jetzt irgendwas Revolutionäres Neues in irgendeiner Form auf die Beine gestellt haben.
Weil dann wirkt es ja tatsächlich wie so ein strategischer Move, dass man sagt, von
Ja.
wegen also unser eigenes Grey's Anatomy, das Ding läuft seit 20 Jahren, ist eine sichere Einnahmequelle. Übrigens, dann ist wahrscheinlich auch noch mal sinnvoller, unbekannte Gesichter zu sehen, wenn du dich darauf einstellen musst, dass das ein, zwei Jahrzehnte läuft und das Gehalt natürlich auch angepasst werden will. Aber ja, jetzt geht es erstmal los mit Staffel 1.
Ja, bin ich gespannt, ob wir da sagen, in 10 Jahren reden wir vielleicht immer noch über Puls.
Das trage ich mir schon mal in den Kalender ein und dann sprechen wir uns wieder. In der Zwischenzeit, die erste Staffel von Pulse ist ab sofort bei Netflix verfügbar.
Bei der folgenden Serie habe ich mir den Trailer angeguckt und war auf jeden Fall sofort drin und habe gesagt, das interessiert mich und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, ob Micha da meine Begeisterung weiter schüren kann. Es geht jetzt um Your Friends and Neighbors. Ab 11.04. sind die ersten der insgesamt 9 Folgen bei Apple TV Plus verfügbar. Micha, wir werden gleich darüber reden, warum mich der Trailer fasziniert hat, aber erstmal von dir, worum geht's denn jetzt in dem Fall?
Es geht um Andrew Cooper, gespielt von Jon Hamm, den wir ja noch aus Mad Men kennen. Er ist Hedgefondsmanager. Und ja, er ist so wohlhabend, wie diese Berufsbezeichnung klingt, aber er ist frisch geschieden und wurde gerade entlassen. Also zwei Dinge, die dafür sorgen, dass er so ein bisschen Geldsorgen hat. Und am Anfang nur ein bisschen und dann immer mehr, weil er natürlich viele Ausgaben hat. Und er wohnt in einem sehr wohlhabenden Viertel. Das ist fast so eine kleine Stadt für sich, wo alle mindestens genauso reich sind wie er. Und deswegen kommt er auch dann irgendwann, am Anfang durch Zufall, auf die Idee, sich mal ein bisschen in den Häusern seiner reichen Freunde und Nachbarn, daher der Titel dieser Serie, umzuschauen und da was mitgehen zu lassen, was Wertvolles. Bargeld, Uhren und danach beginnt er tatsächlich geplant dort einzubrechen. Und eins führt zum anderen und er entdeckt dabei auch Geheimnisse, die sich dann als besonders gefährlich herausstellen.
Das erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du den Film noch jetzt im Kopf hast, an The Bling Ring mit Emma Watson vor ein paar Jahren, wo ja so
Basiert auf
diese,
einer wahren Geschichte, ne?
ja, genau, wo die, ich glaube, da haben die Promis ausgeraubt, wenn ich mich da recht entsinne. So das Grundprinzip irgendwie, dieses ich breche bei Reichen ein, ist zumindest ähnlich. Wie ist das jetzt so genremäßig einzuordnen? Weil ich finde, es klingt erstmal amüsant, wenn du so dieses Jahr, er bricht dann bei seinen Nachbarn ein und findet dann irgendwelche Geheimnisse raus. Aber das ist, glaube ich, nicht als Comedy angelegt, oder?
Nee, das ist so ein Zwitter-Genre, würde ich sagen. Als reine Comedy würde ich es auch nicht bezeichnen, obwohl es immer wieder witzige Momente gibt und auch diese Situation teilweise sehr, sehr absurd wirken. Es ist aber auch kein reinrassiger Thriller oder ein reinrassiges Drama. Es ist irgendwas dazwischen tatsächlich.
Ja, und ist sehr rasant erzählt. So wirkt es zumindest im Trailer, muss ich sagen.
Die Trailer wirken ja immer irgendwie rasant erzählt. Nee, das stimmt schon. Das hat schon ein ganz gutes Tempo. Am Anfang gibt es auch so ein paar Zeitsprünge, wo wir dann auch ganz beliebt, ja, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, Du fängst mit einer sehr dramatischen Szene an, die du dir eigentlich gar nicht richtig erklären kannst, wo es auch, ja, die auch wirklich crime-mäßig ist. Und dann wird zurückgeblendet 4 Monate vorher und dann wird erzählt, wie er in diese Situation zurückkam. Aber der Unterschied zu The Bling Ring, den Film, den du gerade angesprochen hast, da ging es ja auch um so eine Clique von jungen Leuten, die bei Promis einsteigen, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Hier ist es ja wirklich die Besonderheit, dass er bei seinen Nachbarn also einsteigt. Also er weiß tatsächlich, wo er rein muss. Er weiß auch, was da für Kostbarkeiten lagern. Und durch diese persönliche Beziehung zu seinen Opfern kriegt das nochmal einen besonderen Dreh.
Also es ist clever, aber jetzt frage ich mich, wie sympathisch ist denn diese Hauptfigur? Ist das jemand mit, ist das so ein Anti-Held oder ist das mir jemand, mit dem man dann auch mitfiebert, weil man die Situation doch irgendwie dann verstehen kann?
Bei Anti-Held, da ist man natürlich dann auch schnell bei John Hamms Paraderolle in Mad Men, weil das war ja auch so jemand, der sehr, sehr undurchsichtig war, teilweise sich auch wirklich arschig verhalten hat und trotzdem hat er so eine Faszination ausgestrahlt. Und du wissen wolltest, was ist mit dem und hast auch viele Sachen reinprojiziert. Also so ging es zumindest ganz, ganz vielen Zuschauern. Wie sympathisch ist das? Das ist, also ich muss mal vorausschicken, ich mag John Hamm total gerne als Schauspieler. Ich sehe den wirklich sehr, sehr gerne. Und es erinnert so ein bisschen an Breaking Bad. Das war auch meine erste Assoziation. Das heißt irgendwie, du hast einen aufrechten Familienvater, der so auf die schiefe Bahn gerät. Bei Breaking Bad, wir erinnern uns, da ging es ja um einen sehr sympathischen Chemielehrer, so einen Highschool-Lehrer, der eine Krebsdiagnose bekommt und deswegen sich entschließt, Drogen herzustellen, um seine Familie zu versorgen. Das ist hier ein bisschen anders. Du hast hier einen Banker, einen reichen Banker, der zwar gefeuert wurde, aber auch ein schlechter Vater ist, der einfach Geld braucht, um dieses Luxusleben weiter zu finanzieren. Und da ist natürlich das Gefälle ein anderes, was es dann wirklich sehr stark davon unterscheidet, da völlig mit an Bord zu gehen. So ging es mir zumindest.
Ja, das kann ich verstehen, weil das ist ja schon irgendwie auch eine Ego-Sache denn in dem Moment, ne? Also man will sein Ego irgendwie nicht so weit, man möchte sich nicht eingestehen, dass die Situation ist, wie sie ist, und man möchte es gerade seinem Umfeld in irgendeiner Form eben auch nicht sagen. Also andere Fallhöhe, sagen wir mal so.
Ja.
Ich finde es jetzt ganz spannend. Apple hat hohe Erwartungen, kann man insofern sagen, als dass sie bereits vor dem Start der ersten Staffel eine zweite Staffel jetzt beauftragt haben. Ist das gerechtfertigt? Findest du, dass das angemessen ist bei dieser Serie?
Das fand ich auch überraschend tatsächlich. Das machen sie wirklich, wenn sie von der Sache voll überzeugt sind. Nun sind die Namen natürlich auch hochkarätig. John Hamm, da gab es ja übrigens vor einiger Zeit mal so einen Werbespot für Apple, dass sich John Hamm darüber aufgeregt hat, dass jeder eine Apple TV Plus Serie hat. Und er saß vorm Fernseher als John Hamm. Also der hat eine eigene Serie, der hat eine eigene Serie. Warum habe ich eigentlich keine eigene Serie? Also spätestens jetzt wissen wir warum. Da war dann schon was in Planung. Du hast Amanda Peet als Ex-Frau, Olivia Munn, du hast Jonathan Tropper, der Macher ist, und du hast als Regisseur der ersten Folgen hast du Craig Gillespie. Der hat schon Kinofilme wie I, Tonya gemacht, der hat die Miniserie Pam und Tommy gemacht, also schon eine Größe. Insofern kann man schon verstehen, dass die da Vertrauen haben in die zweite Staffel, in diese Serie und eine zweite Staffel dann schon eben durchgewunken haben. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich habe mich schwer getan. Also es ist unterhaltsam und kannst ja vielleicht gleich nochmal sagen, was dich beim Trailer so abgeholt hat, dass du gesagt hast, boah, das klingt spannend. Es ist amüsant, es ist schon unterhaltsam, aber mein Grundproblem ist wirklich, dass ich nicht völlig mitgehen kann mit dieser Figur. Anders als ich bei einem Walter White mitgegangen bin in Breaking Bad. Und dass du wirklich mitgefiebert hast, was diesem Mann passiert und was er natürlich auch selbst verursacht an seinem Aufstieg vom harmlosen Lehrer zum Drogenboss in New Mexico. Und diese Geschichte jetzt in Your Friends and Neighbors, das wird komplexer, dass du auch mehr diese Figur verstehst, der auch schlimm mitgespielt wurde. Also auch dieses gefeuert werden, das wird auch nochmal irgendwie näher erläutert, was da genau passiert ist. Aber das ist schon, der Funke ist bei mir nicht ganz übergesprungen, dass ich sagen wollte, okay, ich bin da völlig an Bord und ich hatte ja auch anfangs gesagt, ne, es wirkte wie so ein Mix aus Breaking Bad und Big Little Lies, weil es natürlich auch hinter die Fassaden dieser Wohlstandsnachbarschaft geht. Aber qualitativ wird leider weder das eine noch das andere wirklich erreicht.
Das fand ich beim Trailer insofern spannend, als dass ich die Prämisse mochte. Also du hast dieses, ich weiß, was bei meinen Nachbarn wo liegt, das sind eigentlich Freunde von mir, es müsste jetzt so einfach sein, da irgendwie reinzukommen. Und wie gesagt, es war sehr, sehr schnell geschnitten, sehr, sehr schnell dargestellt. Und ich da habe mir gedacht, dieses Tempo, wenn die Serie das beibehält und du wirklich so Raubüberfall, Raubüberfall, Raubüberfall hast, ich finde, also ich mag so Serien, die sich damit beschäftigen, wie man irgendwo reinkommen könnte. Das mag ich. Ich
Einbrecher,
weiß nicht.
Du magst Einbrecher.
Ich mag Einbrecher. Nein,
als
das
jetzt
nicht. Aber so dieses Kniffelige dabei irgendwie, das finde ich irgendwie ganz spannend. Und da habe ich mir doch gedacht, ja, wenn die das halten kann dann in der Serie, dann würde ich da auf jeden Fall gerne mal reinschauen.
Ja, es wird schon überzeugend erzählt, wie er dazu kommt. Das beginnt ja nicht von wegen, ich habe Geldsorgen, wie kriege ich Geld? Ich weiß, ich steige bei meinen Nachbarn ein, sondern er ist dann irgendwie frustriert bei einer Party von seinen Nachbarn, hat ein bisschen zu viel getrunken und schaut sich dann einfach gelangweilt in dem Haus um und macht da die Schubladen auf, was wir alle schon gemacht haben, wenn wir irgendwo eingeladen waren. Und sieht dann halt Bargeld und nimmt dann so einen Haufen Bargeld mit, aber vergisst es dann eigentlich auch, dass er das irgendwie leicht angetrunken mitgenommen hat. Und das kommt dann eher so nach und nach. Also der Teil ist überzeugend, aber ja, bei dem anderen tue ich mich halt schwerer.
Ihr könnt euch selbst ein Urteil bilden von Your Friends and Neighbors. Es sind insgesamt 9 Folgen, die ab dem 11.04. systematisch bei Apple TV Plus erscheinen. Das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Micha, ich hatte gerade so den Moment, wo ich gedacht habe, also es sind irgendwie manchmal aber auch nicht so richtig originelle neue Ideen, die da irgendwie die Studios mit sich bringen, oder? Weil es sind immer so Sachen, die hast du in irgendeiner Art und Weise schon mal gesehen. So mit diesen Raubüberfällen, dann hast du wieder eine Krankenhausserie. So. Ich warte ja nochmal so auf den Moment, wo du so einen Kniff oder ein Genre hast in irgendeiner Form, wo man sagt, das habe ich noch nie gesehen. Das überrascht mich jetzt irgendwie.
Ich war ja bei Dying for Sex schon dankbar, dass es zwar eine Serie ist, eine Miniserie, die auf einem Podcast basiert, aber keine True-Crime-Serie ist. Weil das ist ja auch so der Megatrend gewesen, gerade bei diesen Limited-Series. Insofern war ich da schon fein. Ja, man muss natürlich auch fairerweise sagen, klar, das ist das eine, wenn du eine Lizenz hast und das irgendwie anders verwertest als Serie, was früher ein Comic war oder was auch immer. Aber bestimmte Sachen funktionieren halt. Ne? Krankenhausserien funktionieren halt, weil es halt so viele Geschichten dir bietet. Und ähnlich natürlich auch, wenn du bei jemandem mit dabei bist, der eine tödliche Diagnose bekommst. Und da bist du an Bord, ne? Weil sich jeder da reinversetzen kann.
Ja, stimmt. Und letztendlich müssen die ja auch immer gucken, dass sie wissen, dass sie gewisse Interessen von den Zuschauern bedienen, um dann eben auch das Publikum zu bekommen und so weiter und so fort. Weil irgendwas komplett Neues ist ja auch irgendwie immer ein Risiko, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn das dann floppt, ist für die ja letztendlich auch ein bisschen blöd. Aber ich bin dennoch gespannt, was wir nächstes Mal, wir scheinen ja immer am 1. und am 3. Freitag des Monats damit dabei haben, ob wir da irgendwie ein Thema abgreifen, was mich total mal von einer ganz anderen Seite erwischt. Ich bin gespannt. Aber wir haben schon einiges im Auge, Micha, kann ich verraten.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Und wir melden uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Stream. Tschüss.
Tschüss.